Dann vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Willkommen zum Vortrag Durchblick und Takt. Es geht heute um integrale Taktfahrpläne, was das eigentlich ist und was so die Herausforderungen davon sind. Vielleicht kurz zur Information, das ist gedacht als ein Einsteiger-Talk. Ihr müsst also nicht so furchtbar viel von der Eisenbahn verstehen und auch nicht so viel von Verkehrssystemen. Ich versuche das zu erklären, was dafür erforderlich ist. Und genau, kurz zu mir. Ich habe hier in Darmstadt Informatik studiert vor 8 Jahren noch oder bis vor 8 Jahren. Habe dabei im Master im Anwendungsfach Bahnverkehr studiert und habe damit einiges über den Eisenbahnverkehr gelernt. Arbeite seitdem bei Europas größtem Stahl- und Bahnsteigkantenverleih seit neuestem im Bereich der OT-Security. Da jetzt der wichtige Punkt, OT-Security hat damit, was ich hier spreche, überhaupt nichts zu tun. Das ist auch gut, ist gut so. Und logischerweise bin ich privat hier, also ich spreche nicht für meinen Arbeitgeber, falls ihr schon rausbekommt, wer das ist. Genau. Dann kommen wir zu dem, was wir jetzt in den nächsten 30 Minuten oder so uns mal anschauen wollen. Zeit für Fragen soll es auf jeden Fall genug geben. Zunächst, was ist eigentlich überhaupt ein Fahrplan als solches? Was macht den Takt im Taktfahrplan aus? Wofür steht eigentlich dieses Integral davor? Und warum macht man das? Und was erreicht man da? Wie kommt man eigentlich dahin? Was hat man für Probleme dabei? Genau. Erstmal, warum brauchen wir überhaupt einen Fahrplan? So, Fahrpläne sind toll für Kunden, aber ihr habt gehört, ich arbeite eher auf der Infrastrukturseite. Kunden sind mir ziemlich egal. Meine Kunden sind eher Leute, die Züge fahren und nicht Leute, die in Zügen fahren. Von daher, was sind nicht Menschen? Der Punkt ist, wir haben bei der Eisenbahn ein paar Abweichungen zum Straßenverkehr. Denn die Eisenbahn ist furchtbar effizient und dieses furchtbar heißt, ist es auch wirklich ein Problem. Denn wir haben extrem lange Bremswege in dem, was wir tun. Ne? Unsere Züge, wenn die erstmal fahren, dann dauert es sehr, sehr lange, bis wir die bremsen können. Das heißt, wir können nicht wie im Straßenverkehr bekannt, auf Sicht fahren und sagen, naja, wir bremsen halt, wenn da was kommt, weil wenn wir bremsen, dauert das so 1 Kilometer oder auch mal 3, wenn wir im ICE unterwegs sind. Und ich kann halt nicht 3 Kilometer lang gucken, erst recht nicht, wenn irgendwie Nebel oder sowas ist. Das geht halt jetzt nicht. Wie kann man sowas lösen? Näher zu Beginn hat man das gelöst, indem man im Zeitabstand gefahren ist. Man hat also gesagt, naja, ich warte einfach, nachdem der Zug abgefahren ist, eine halbe Stunde und in der Zeit wird er schon den nächsten Bahnhof erreicht haben. Oder der Triebfahrzeugführer kann aussteigen und so wild wedeln, dass da irgendwie ein Hindernis steht, dann wird es schon passen. Das ist nicht so furchtbar performant. Deswegen hat man sich ja entschieden, dass fürs Fahren im Raumabstand entschieden. Ne? Also was wir wollen ist, wir wollen auf einem Stück Schiene immer nur einen Zug haben. Und damit wir nicht auf dem ganzen Schienennetz nur einen Zug haben können, zerteilen wir unser Schienennetz in Abstände. So, ne? Ich habe euch gesagt, der Bremsweg in diesem Zug ist relativ lang. Und wenn wir jetzt anfangen, teilen wir die Strecke in sogenannte Blöcke. Das tun wir immer an Signalen. Dafür stehen sogenannte Hauptsignale, damit trennen wir einen Block auf. Diese Blöcke können wir nacheinander auf Fahrt aufstellen, immer für genau einen Zug. Und damit kann ich sicher sein, dass dieser Zug da alleine ist und alles ist super. So, jetzt ist mein Problem, so ein Signal funktioniert nicht ganz wie eine Ampel, aber ist für den Triebfahrzeugführer ähnlich wahrnehmbar. Das heißt, der muss ja 1 Kilometer vorher wissen, ob er da bremsen müsste oder nicht. So, 1 Kilometer weit gucken ist ganz schön anstrengend. Deswegen haben wir Vorsignale eingeführt. Das heißt, 1 Kilometer bevor das Hauptsignal steht, steht schon ein Vorsignal und zeigt schon mal an, was das kommende Hauptsignal zeigen wird. Und dann hat der Triebfahrzeugführer genug Zeit, um darauf zu reagieren und genau entsprechend zu bremsen. So. Was machen jetzt Fahrpläne im Wesentlichen? Fahrpläne synchronisieren die Belegung von Ressourcen. Also wir haben da verschiedene Konflikte, die wir dabei entstehen können, im Wesentlichen eben einen Belegungskonflikt. Und Fahrpläne sorgen dafür schon vorab, dass wir nicht ständig warten müssen, bis eine nächste Ressource frei wird, sondern dass wir diese bekannte Durchsage, der vor uns liegende Streckenabschnitt ist noch in anderen Zug belegt. Fahrpläne versuchen genau das zu vermeiden. Warum das zu Problemen wird, werden wir noch sehen. So. Was gibt's denn immer für Fahrpläne? Tatsächlich ganz viele verschiedene. Fahrpläne ist das, was ihr über den über den DB Navigator abrufen könnt. Im Wesentlichen ist es aber eigentlich einfach eine ganz große Liste an Belegungen. Ne? Also ich schaue mir an, welches Gleis, welcher Standort wird von welcher Zugfahrt von wann bis wann belegt. So, und das habe ich jetzt für angenommen mal ganz Deutschland, dann ist es eine riesengroße Tabelle, mit der niemand was anfangen kann. Ihr seht schon, wir arbeiten bei der Eisenbahn normalerweise in 6-Sekunden-Intervallen, weil das sind zufällig Zehntelminuten. Also so genau takten wir die Vorbeifahrten oder auch die Haltzeiten. Das erklärt auch, warum eine Abfahrt um 43, die euch angezeigt wird, da lassen wir natürlich die Sekundenanzahlen weg, weil niemand von euch kann was damit anfangen. Und das erklärt auch, warum ein Zug manchmal früher, manchmal später abfährt. Genau. Wichtig dabei ist noch, ihr seht, so ein Zug braucht teilweise mehrere Abschnitte, ne, weil ich habe 200 Meter Zug und wenn der kann nicht immer nur in einem Abschnitt sein, sondern wenn er an einem Signal vorbeifährt, ist er kurz mal in zwei Abschnitten oder in mehreren drin. Genau. Und was wir jetzt normalerweise uns anschauen als Endanwender, sind immer Teilmengen von diesem Fahrplan. Ne? Also es gibt einen Fahrplan, das ist ein sogenannter Buchfahrplan. Ihr seht, der ist gefiltert auf eine bestimmte Zugfahrt. Hier die Zugfahrt 23 oder 23, wie man es jetzt bald sagen muss. Das ist ein Fahrplan, der für den Triebfahrzeugführer sehr relevant ist und den ihr vielleicht auch im Zug mal seht, aber dafür vor allem spannend ist. Wir können filtern auf einen Standort. Ne, also hier jetzt zum Beispiel B-Dorf in Gleis 1. Das ist der sogenannte Fahrplan für Zugmeldestellen. Der liegt bei den Fahrdienstleitern aus, also sprich, oder heutzutage natürlich auch teilweise elektronisch, aber ist das, wonach die Fahrdienstleiter wissen, was als nächstes für einen Zug fahren muss und welche Gleise sie dabei haben. So, und jetzt kann ich mir noch das Ganze grafisch darzustellen. Das ist das, was wir im Fahrplan oder was wir als Infrastruktur bei der Bahn im Regelfall tun. Wir schauen uns eine ganze Strecke an und stellen das Ganze grafisch dar. Das Ganze sieht so aus. Ist dann eben der Bildfahrplan. Und wir schauen uns hier jetzt mehrere Zugfahrten an, die auf einer Strecke fahren. Ne? Genau, wir haben hier jetzt zum Beispiel mehrere, in dem Fall sehen wir jetzt drei Zugfahrten hier. Und man kann in dieser Grafik schon sehr, sehr viel erkennen, was für uns später wichtig sein wird. Wir können erkennen, ob Züge schneller oder langsamer sind. Ne? Also ihr seht, wir haben hier auf der X-Achse tragen wir die Strecke an und auf der Y-Achse die Zeit. Deswegen nennen wir das Ganze auch Zeit-Weg-Diagramm. Und der Punkt des Diagramms zeigt immer, wo die Zugspitze zu dem Zeitpunkt ist. So. Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel schon mal, dass der Regionalexpress braucht mehr Platz auf der Y-Achse. Das heißt, der fährt langsamer, um dieselbe Strecke zu fahren, als der IC. Und wir können zum Beispiel sehen, dass der Güterzug, der 1312, in der Gegenrichtung fährt, denn der geht von rechts nach links statt von links nach rechts. Und vor allem er hält zwischendrin nicht. Ne? Also Güterzug, wozu sollte er anhalten? Während die Personenzüge, zum Beispiel der Regionalexpress, der hält hier in B-Dorf zwischendrin mal. Der IC fährt da einfach durch. Warum kommt er zwischendrin rein? Naja, entweder er fängt in B-Dorf an oder er kommt von einer anderen Strecke. Ne? Also kann es sein, dass in B-Dorf noch eine andere Strecke drauf ist, die auf unserem jetzigen unserer jetzigen Streckenansicht nicht drin ist. Dementsprechend, genau, könnte es da mit drin sein. Wir sehen sonst Durchfahrten, ne, wenn die Linie einfach durchgeht. Wir sehen, ich glaube, das waren alles, was wir haben können. Genau. Und jetzt die spannende Frage, die wir uns eigentlich stellen, wie kommt man eigentlich dazu, diese Zeiten? Also man kann die würfeln, klar. Das ist aber für den Betrieb nicht so richtig zielführend, weil irgendwie muss es ja auch zur Realität passen. Und hier kommen wir zu den sogenannten Belegungszeiten. Ja, das kann ich jetzt für jeden Zug nacheinander mir anschauen. Tatsächlich ist das die Zeit, die ein bestimmter Gleisabschnitt für einen bestimmten Zug belegt wird. Und ihr seht, das beginnt schon, bevor dieser Zug überhaupt in diesen Abschnitt reinfährt. So. Und diese Bestandteile, das stammt aus einer Richtlinie, die von der BS, die glücklicherweise irgendwann mal irgendjemand geleakt hat, die beginnt mit der Fahrstraßenbildezeit. Das ist die Zeit, die unser Stellwerk braucht, um diese Fahrstraße einzustellen. Das ist unterschiedlich, je nachdem, was für ein Stellwerk wir haben. So ein mechanisches Stellwerk, wo da jemand von Hand die Weichen einstellen muss, braucht echt länger als ein elektronisches Stellwerk oder ein Relaisstellwerk. Das kann tatsächlich sogar schon limitiert sein mit dem Anlaufschirm von Weichen. Ne? Wenn wir jetzt anfangen würden, alle Weichen auf einmal umzustellen, das ist ganz schön viel Leistung, die wir brauchen. Und das wäre nicht wirtschaftlich, unsere Kabel darauf auszulegen. Nach der Fahrstraßenbildezeit, danach ist der Zeitpunkt, wo das Signal auf Fahrt stellt und auch das Vorsignal auf Fahrt stellt. Und das ist auch wichtig, weil die nächste Zeit ist die Sichtzeit. Das sind fest 12 Sekunden. Wo wir sagen, das Signal soll schon auf Fahrt stehen, bevor der Triebfahrzeugführer dann vorbeifährt. Also vor allem das Vorsignal. Weil sonst, ne, der muss ja auch irgendwie bremsbereit sein. Sonst, wenn die ganze Zeit auf Fahrt, dass dieses blöde Signal auf Fahrt geht, dann wird das ein bisschen stressig für den. Und diese 12 Sekunden machen auch niemanden wirklich unglücklich. Genau. Und dann fährt, das endet in dem Moment, wo der Zug an oder die Zugspitze an dem Vorsignal vorbeifährt. Dann beginnen wir in der sogenannten Annäherungsfahrzeit. Das ist wirklich, diese Zeit hängt davon ab, im Wesentlichen, wie schnell fährt der Zug eigentlich. Die Annäherungsfahrzeit ist fest von einem Kilometer, ne? Das ist der Vorsignalabstand. Das heißt, wie lange braucht der Zug, um diesen Kilometer zwischen Vorsignal und Hauptsignal zu fahren? Je schneller er fährt, desto weniger lang braucht er dafür, zumindest bis 160 km/h. Dann beginnen andere Regeln. Genau. Und anschließend haben wir die Fahrzeit im Blockabschnitt. Das ist, wie lange braucht die Zugspitze, um von Beginn des Signals bis zum Zielsignal zu fahren. Das ist nicht, logischerweise nicht nur abhängig von der Fahrzeit, sondern auch abhängig davon, wie lang ist der Block eigentlich. Ne? Und jedes Signal, was ich da baue, kostet Geld. Und zwar gar nicht so wenig. Also für manche Signale, die wir bauen, könntet ihr Einfamilienhäuser kaufen. Und zwar bauen lassen. Also das ist gar kein Thema. Und vor allem, die müssen wir auch betreiben, das ist alles Aufwand. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, da beliebig viele von zu haben. Es ist aber natürlich trotzdem sinnvoll, genug zu haben, um die Kapazität zu erhöhen. So, weil je weniger wir davon haben, wenn ich da so einen Abschnitt von 17 Kilometern habe, was wir durchaus mal haben, dann kann ich über 17 Kilometer nur einen Zug haben. Das ist vielleicht im Harz irgendwo kein Problem. In Frankfurt ist es echt ein Problem, wenn es so wäre. Genau. So, als nächstes haben wir noch die Räumzeit. Wenn die Zugspitze an dem Zielsignal vorbei ist, dann muss ich ja immer noch durchfahren. Ne? Dann muss ich mit der Zuglänge durchfahren und ich muss dahinter noch so viel Platz lassen, damit, wenn der nächste Zug auf dieses Signal zufahren würde, nicht in uns reinfährt. So, da gibt es einen Sicherheitsabstand, der ist abhängig von unserer Geschwindigkeit, bis zu 200 Meter sind das. Nennt sich Durchrutschweg. Den muss ich da wahrnehmen. So, und danach kommt eigentlich nur noch die Fahrstraßenauflösezeit, die ist eben so lange, wie das Stellwerk braucht, um die Fahrstraßen wieder aufzulösen und bereit zu sein für den nächsten Zugfahrt. So, diese Fahrzeiten, die kann man numerisch lösen, ne? Also wenn ich weiß, der Zug fährt eh nur eine bestimmte Geschwindigkeit, das ist ziemlich trivial, weil ich weiß ja, wie lang der Abstand ist. Wenn der Zug anfährt, dann kann ich tatsächlich so über Widerstände rechnen, da gibt es Tabellen für, mit denen man das irgendwie ablesen kann, wie viel Leistung bringt der Zug, wie groß sind die Widerstände, die dabei hat, und dann macht man das numerisch und freut sich irgendwann, dass man ein Ergebnis hat und hofft, dass das Ganze einigermaßen passt. Genau. Aus sowas kann ich jetzt eine Sperrzeitentreppe bauen. Das hat glücklicherweise jemand in der Dissertation schon mal gemacht. Ihr seht, das ist jetzt ungefähr wie vorher der Bildfahrplan, nur dass dahinter noch so Kästen hinterlegt sind. Diese Kästen sind die eigentlichen Belegungszeiten. So. Das heißt, wir decken auch hier mehrere Zugmelde- oder Zugvollstellen ab. Wir haben jetzt unsere Mindestzugfolgezeit, ne? Also das ist diese Z12, das ist die Mindestzugfolgezeit, die zwischen der Zugfahrt des ersten und des zweiten Zugs gehen muss. Wenn ich den zweiten Zug früher losfahren lasse, wird er in den ersten zwangsweise reinfahren. Also nicht crashen, logischerweise, sondern er wird auf ein Signal auffahren, was auf falsch steht, und das ist doof. So. Wenn wir diese Zeit einhalten, wird das erst am Ziel passieren, und damit kann ich eine Überholung machen, zum Beispiel. Jetzt ist natürlich nicht alles so exakt in der Realität, das heißt, wir müssen da Puffer einbauen, und üblich wäre so ein Puffer von 100%, also wir machen einfach die Zugfolgezeit nochmal oben drauf. Diese Puffer ist übrigens auch der Grund, warum wir bei manchen Strecken von Auslastung von 140% rechnen, wo man sage, wie kann man denn über 100% Auslastung haben? Naja, ich kann die Puffer senken. Ne? Ich kann einfach weniger Puffer zwischen den Zugfahrten vorsehen und sagen, ich fahre mehr Züge. Das funktioniert total super, solange bis es zu Verzögerung kommt, weil dann schleppt diese Verzögerung immer weiter fort. 140% ist übrigens ungefähr die Auslastung vom S-Bahn-Tunnel Frankfurt. Also wenn da irgendwas zu spät kommt, dann haben wir ein Problem. Und zwar nicht nur ein Zug, sondern halt ganz viele. So. Genau, was kann man dabei noch sehen? Züge, die häufiger halten sind, und langsamer und schneller fahren, brauchen ungefähr so lange wie Züge, die langsamer fahren, aber weniger halten. Das heißt, Güterzüge und Regionalexpresse sind tatsächlich relativ vergleichbar. Der Hochgeschwindigkeitsverkehr bricht uns das Genick, weil der braucht echt viel Kapazität. So, wie macht man sowas in der Realität? Naja, man modelliert natürlich nicht für jeden Zug das, sondern wenn man die Kapazität ausrechnet von der Strecke, dann überlegt man sich, naja, was habe ich denn so für Zugfolgefälle? Das ist ein wundervolles Wort. Also wie viele Züge fahre ich da eigentlich ungefähr und welche, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Regionalexpress folgt auf ein IC und andersrum? Berechne diese Zugfolgefälle für die verschiedenen Zuggattungen und dann habe ich quasi eine Zielkapazität, wie viel Zugfahrten ich da in einer gewissen Zeiteinheit, meistens so 1 oder 4 Stunden, rüberjagen kann. So. Wie kann ich das Problem mit dem Hochgeschwindigkeitsverkehr lösen? Naja, am besten schicke ich den auf eine andere Strecke. Also ich entmische, ist der Begriff in der Eisenbahn. Entmischen kann ich eben räumlich tun, dann schicke ich den Zug auf eine andere Strecke oder ich kann sagen, ich mache eine zeitliche Entmischung. Das ist der Grund, warum ICEs, die zwischen Hannover und Hamburg fahren, nachts langsamer fahren als tagsüber und deswegen, falls es länger ist, nachts gehört die Strecke dem Güterverkehr und dann müssen sie halt alle anders anpassen, was der Güterverkehr fährt. Das sind nicht 200 km/h. Genau. Das war jetzt so ein bisschen die Einführung zum Thema, was ist eigentlich so ein Fahrplan? Wir haben gelernt, wir können Fahrpläne in verschiedenen Arten und Weisen aufstellen. Unsere Strecke ist unterteilt, wir fahren im Raumabstand. Und vor allem, wir haben eine Abwägung zwischen Qualität, also unserer Pünktlichkeit, unserer Kapazität. Wenn ich mehr fahren möchte, fahre ich schlechter. Wenn ich besser fahren möchte, muss ich weniger Züge fahren. Oder mehr Infrastruktur haben. Infrastruktur bauen kostet Zeit und vor allem echt viel Geld. So, und vor allem Mischverkehre brauchen einfach sehr viel Kapazität. Ne? Also wenn ich Hochgeschwindigkeitsverkehr und Regionalexpress mische, dann brauche ich dafür sehr viel Kapazität, weil ich irgendwie dazwischen mischen muss. So, das ist der Teil, warum gibt was ein Fahrplan? Bringen wir mal den Takt da rein. Ein Taktfahrplan ist jetzt einfach nur, dass ich Züge oder Zuglinien regelmäßig fahren lassen. Das kann ein 60-Minuten-Takt sein, das kann ein 120-Minuten-Takt sein, das sind so die üblichen Werte, die man meistens findet. Kann auch sehr viel seltener sein, aber irgendwann ist es halt nicht mehr wirklicher Takt zu erkennen. Hier zum Beispiel sehen, wir haben eine IC-Linie, die ist grün, die sieht man hier, die fährt so stündlich. Hält zum Beispiel in Bedorf nicht und fährt da durch. Und wir haben eine Regionalexpress-Linie, hier in Blau eingezeichnet, die fährt nur alle 2 Stunden, hält dafür in Bedorf, ist insgesamt langsamer und wir haben zwischendrin noch ein bisschen Güterverkehr eingewürfelt und Gutes. So, was sehen wir jetzt schon mal? Irgendwie dieser Regionalexpress 1337, der hat so einen komischen Knick und so einen komischen Platz, der irgendwie nicht benutzt wird. Das liegt daran, dass wir einen Taktfahrplan haben wollen und wir wollen ja in jeder Stunde dieselben Fahrzeiten haben, damit die Kunden sich dann gewöhnen können. Das heißt, ich muss auch in dem zweiten Takt Platz lassen für einen Güterzug, der gar nicht fährt. So, das ist nicht unbedingt gut, aber auch jetzt meistens nicht furchtbar schlimm. Heißt, ich kann diese Kapazität natürlich hinterher nochmal versuchen, irgendwie an den Markt zu bringen und irgendwie einen anderen Güterzug fahren zu lassen. Aber im Regelfall verschenke ich mit Taktfahrplänen schon eine gewisse Kapazität. Genau. Vorteil ist eben die Planbarkeit für die Reisenden. Der Punkt ist, wir brauchen dafür hinreichend viele Leute, die fahren. Ne? Also wenn ich nur auf einer Linie 2 Leute habe, die da fahren, morgens und abends zur Arbeit, dann ist es echt Geldverschwendung, den ganzen Tag im 60-Minuten-Takt mit dem Zug da hin und her zu fahren. Züge sind teuer, also nicht nur das Fahrzeug ist teuer. So einen Zug zu bewegen, also Leistungsaufnahme von so einem Zug sind bis zu 900 Ampere bei 15 kV. Also wir reden da so über 13 Megawatt, die das Ding an Leistung aufnimmt. 13 Megawatt kann man echt für gute Dinge einsetzen. So, Züge bewegen ist nicht schlechtes, überhaupt nicht, aber wenn da keiner drin sitzt, ist es auch irgendwie nicht witzig. Genau, und was wir jetzt hier sehen, wir haben bei einem Taktfahrplan noch keine wirkliche Optimierung auf Umstiege. Ne? Also ich habe zum Beispiel hier zwischen dem IC 223 und dem Regionalexpress 1337, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dazwischen umzusteigen. Also ich muss lange warten oder das ist alles komisch. Das ist beim Taktfahrplan so, weil ich beim Taktfahrplan nur einzelne Linien anschaue. Ich optimiere also nicht auf ein gesamtes System oder auf Umstiege, sondern ich optimiere einfach, dass einzelne Linien regelmäßig fahren. Das ist etwas, was wir in Deutschland auch oder eigentlich fast überall im Nahverkehr haben. Ne? Also sonst wäre Nahverkehr oder generell Zugverkehr auch gar nicht wirklich darstellbar für die meisten Leute. Genau. Für das Folgende wird es jetzt ein bisschen, brauchen wir vielleicht noch später eine Unterteilung in Wie ist eigentlich Schienenverkehr in Deutschland organisiert? Ganz einfach, das hat die EU mal vorgegeben, wie wir das tun sollen. Wir unterscheiden zwischen Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Eisenbahnverkehrsunternehmen. Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das bekannteste ist vermutlich die DB Infrago. Das ist auch das einzige Infrastrukturunternehmen, was bundesweit tätig ist. Die Infrastrukturunternehmen betreiben Infrastruktur und zwar neutral für alle Verkehrsunternehmen. Die werden, dürfen auch staatlich gefördert werden. Kleiner Funfact, EWN gehört zum Bundesamt für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, ist ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen, weil wir da so ein Kernkraftwerk in Lubmin haben und seit 2000 fährt da kein Zug mehr, aber die wollen halt noch ihren Schrott da abholen, das machen sie mit dem Zug, deswegen hat irgendwann die Bahn gesagt, wir betreiben die Strecke nicht mehr, dann betreiben sie es halt selbst. Genau. Auf der anderen Seite haben wir die Verkehrsunternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVU klingt auch wie Energieversorgungsunternehmen, die Kürzel habe ich mir nicht ausgedacht, ist halt leider so. Die betreiben die eigentlichen Verkehre und sind die, mit denen ihr üblicherweise eure Verträge macht oder indirekt eure Verträge habt. Das könnte Flixtrain sein, das, ne, oder das könnte auch die DB Fernverkehr sein, DB Regio sind all solche Unternehmen. DB Cargo ist auch logischerweise ein Verkehrsunternehmen. Das sind normalerweise die, mit denen ihr es zu tun habt. Die können natürlich auch Subunternehmer beauftragen für ganz viele verschiedene Aufgaben. Wir leben immerhin im 21. Jahrhundert. Wichtig ist, diese Unternehmen sind alle reguliert. Also ich kann nicht einfach sagen, also ich kann sagen, ich möchte ein Verkehrsunternehmen aufmachen, aber ich habe dann nicht automatisch eins, sondern ich muss dafür erst eine Sicherheitsgenehmigung beim Bundesamt bekommen. Wir nehmen das mit der Sicherheit ein bisschen ernst bei der Bahn. So, sonst haben wir Probleme. Und was sagt das jetzt über den Fahrplan aus? In Deutschland ist es so, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen ihre Trassen, also ihren Fahrplan beantragen beim Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Also das heißt, da kommt ein DB Cargo oder auch ein Flixtrain und sagt, liebe DB Infrago, ich möchte gerne bei euch fahren, einen Zug, der soll von Stuttgart nach Berlin fahren und zwar ungefähr zu dem Zeitpunkt über folgende Strecke. Und dann sagt Infrago, ja, wir gucken mal. Weil überraschenderweise seid ihr nicht die Einzigen, die auf der Strecke fahren wollen und dann geben wir euch einen Vorschlag, wie das Ganze funktionieren soll. Und wenn es da zu Konflikten kommt, was auf voller Infrastruktur eigentlich regelmäßig der Fall ist und eigentlich auf jeder Infrastruktur der Fall ist, dann gibt es da vorgeschriebene Regeln, weil wenn wir das selbst machen würden, dann sagt jeder, wir würden ja die DB Fernverkehr bevorzugen oder so. Nein, die Bundesnetzagentur reguliert sowas und hat dabei feste Regeln oder wir haben feste Regeln definiert, die mit denen abgestimmt haben. Zum Beispiel, dass bei Taktfahrten oder Taktfahrplänen die längere Zugfahrt gewinnt. Das ist ungefähr die Erklärung, warum es komische ICE-Linien gibt, die irgendwie von Frankfurt übers Ruhrgebiet und Hannover nach München fahren. Das ist einfach eine sehr lange Strecke und damit gewinnt man bei solchen Konflikten. Genau. So, wir machen weiter mit, was macht jetzt den Taktfahrplan integral? Integral heißt, wir betrachten ein ganzes Netz und eben nicht nur eine Linie, sondern das kann ein ganzes Land sein, das kann ein Bundesland sein, das kann auch nur eine Stadt sein, es kann auch ein Kontinent sein, wenn man es mal ganz wild treiben will. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze für ein Netz aussieht. Üblich ist so ein Abgleich, dass man Nahverkehr und intermodale Anbindung, also Busse zum Beispiel, daran anbindet, wobei so der ganz Nahverkehr dabei gar nicht so relevant ist für integralen Taktfahrplan, weil der fährt eh so oft. Ne? Also wenn ich über den Fernverkehr rede mit Taktzeiten von 60 Minuten, dann ist eigentlich egal, ob jemand den Bus um 5 Minuten nachbekommt oder um 15 Minuten nach. Weil der Bus fährt eh alle 10 Minuten, wenn man in der Stadt wohnt, die halbwegs vernünftigen Busverkehr hat. Dann muss man sich nicht darum kümmern, dass die auch noch an den Taktfahrplan angebunden werden müssen. So. Wie machen wir das? Wir teilen unser Netz ein in Knoten und bauen dann einen Graphen daraus. Und diese Knoten, da bauen wir einen Taktknoten draus und wir sorgen dafür, dass alle Einfahrten in diesen Taktknoten passieren vor einer gewissen Taktminute. Das ist üblicherweise gegen Punkt, beziehungsweise genauer um 58,5 oder um halb. Und alle Ausfahrten passieren danach. Und die Idee ist dann, dass man zu der Taktminute zwischen allen Relationen umsteigen kann und wir dann eben die Umsteigezeit optimieren können. So. Wir wiederholen das Ganze über den Tag, vielleicht ein bisschen ausgedünnt in den Randzeiten, aber im Grunde genommen wiederholen wir wie beim Taktfahrplan diese Fahrten. Genau, jetzt ist der Punkt, wie weit dürfen denn diese Taktknoten voneinander entfernt sein? Naja, am besten eigentlich nur eine halbe Taktlänge. Also wenn ich jetzt einen Takt von 60 Minuten habe und ich habe zum Beispiel Frankfurt und Frankfurt Süd, dann kann nicht beides ein Taktknoten sein, weil ich fahre dazwischen halt länger, wesentlich kürzer als eine halbe Stunde. Das heißt, wenn ich das beides zum Taktknoten machen würde, dann müsste der Zug von Frankfurt Hauptbahnhof nach Frankfurt Süd eine halbe Stunde brauchen. Das ist nicht so wirklich interessant für Reisende. So. Genau. Stationen dazwischen integrieren wir nicht so richtig in den Taktfahrplan. Das ist auch nicht wirklich schlimm, weil man kann ja einfach dann zu einem Taktknoten fahren und gut ist. Genau. Wir schauen uns jetzt mal an. Wir haben hier jetzt mal eine IC-Relation hier in blau gezeichnet. Das ist, die fährt zu der Taktzeit in A-Stadt los und schaut dann, dass sie eine Stunde später in C-Hausen ist und in B-Hausen eben immer zur halben Zeit. Ne? Immer schön zur Hälfte. So. Das Ganze machen wir natürlich alle 60 Minuten. Das Ganze machen wir natürlich auch noch auf dem Rückweg. Und dieses Muster ist ein sehr bekanntes für Integraltaktfahrpläne, weil wir natürlich alle Halter an Taktknoten immer zusammen haben. Das heißt, es gibt sich so ein schönes Muster dabei. Dann haben wir natürlich noch Regionalexpresse, die wir fahren. Und die haben wir natürlich auch im 60-Minuten-Takt. Und dann natürlich auch noch Rückrichtung. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie dieses Netz langsam aussieht. Und was man jetzt sehen kann, ist, man kann an den Taktknoten sehr, sehr gut zwischen Regionalexpress und Fernverkehr umsteigen. Die sind alle zeitgleich da. Ich habe eine einfache Möglichkeit. Der Regionalexpress kommt normalerweise ein bisschen früher an, fährt ein bisschen später, weil das die Züge sind, die vielleicht ein bisschen mehr Reserve drin haben. Der Fernverkehr hält wesentlich kürzer, üblicherweise die Mindestzeit von so 5 Minuten eigentlich dann, weil ich sonst ja auch ewig lange Haltzeiten haben und dann würde ich das ja auch, würden die Fahrten auch interessant werden. Genau. So, und wenn wir jetzt anschauen, haben wir in A-Stadt und in C-Hausen einen Taktknoten zur vollen Stunde und in B-Dorf zur halben Stunde. Und das Ganze können wir jetzt eben mit diesen wunderschönen Visualisierungen anschauen. Genau. Und der wichtige Punkt da ist jetzt, wenn wir Regionalexpresslinie anschauen, wir brauchen eine höhere Geschwindigkeit zwischen B-Dorf und C-Hausen als zwischen A-Stadt und B-Dorf. Ne, die Linien sind unterschiedlich steil. Das heißt, wir verschenken eigentlich Kapazität. Entweder die Infrastruktur zwischen A-Stadt und B-Dorf kann schlechter sein, oder ich muss halt langsamer fahren und verschenke eigentlich Kapazität. So, das ist im gewissen Rahmen kein Problem, weil wir opfern es ja für das große Ganze. Aber muss einem halt bewusst sein. So, wir schauen uns jetzt mal die Rücklinie nicht mehr an, damit das Ganze wieder ein bisschen übersichtlicher wird. Genau, was wir jetzt brauchen. Ihr seht, wir bündeln unsere Fahrten an den Standort, an den Knoten extrem. Also wir benutzen eigentlich diese Knoten nur zu den Taktzeiten und sonst gar nicht in einem idealisierten Taktfahrplan oder integralen Taktfahrplan. Das heißt natürlich, ich muss meine Infrastruktur auf diese Zeit auslegen. Heißt, ich brauche mehr Gleise, mehr Bahnsteige. Ich muss meine Ein- und Ausfahrten optimieren, damit die nicht miteinander in Konflikt kommen. Die Zeiten zwischen diesen Knoten müssen einiger passen. Wenn sie zu lang werden, dann kann ich dazwischen nicht mehr als Taktknoten fahren. Wenn sie zu kurze werden, dann muss ich die Fahrt strecken und das wird uninteressant für die Mitnutzer. Ich brauche sehr, sehr viel Fahrzeuge, ich brauche sehr, sehr viel Personal. Heißt, ich brauche auch, um das Ganze wirtschaftlich zu machen, brauche ich auch einen hohen Bedarf. Also ich kann nicht einfach sagen, ich fahre das mal und wenn halt keiner mitfährt, dann stört mich das ja auch nicht. Im Kern brauche ich pro Station eben mindestens 2 Gleise pro Linie, die da verkehrt, weil ich muss ja in beide Richtungen gleichzeitig halten können. Und ein Fakt, der dabei auch gerne vergessen geht, ich brauche eine extrem großdimensionale Stromversorgung, weil ich habe gerade gesagt, ne, so ein anfahrender Zug braucht 13 Megawatt. Und wenn ich mein Netz so time, dass alle Züge gleichzeitig anfahren, brauche ich ganz oft 13 Megawatt. Das ist tatsächlich eine Lösung, wo die SBB, die halt einen integralen Taktfahrplan schon eine Weile machen, mit sehr kreativen Lösungen teilweise arbeiten, dass sie zum Beispiel die Heizung in Zügen einfach abschalten in die ersten 2 Minuten der Fahrt, weil interessiert eh keinen. Also ganz ehrlich, ob eine Heizung 2 Minuten läuft oder nicht, merkt eh kein Mensch. Der Zug, das ist ja Ruhewärme und in der Zeit kann man elektrische Energie echt für was welches Besseres verwenden. Genau. Das Ganze heißt aber auch, damit das Ganze für Nutzer verständlich bleibt, müssen wir auch unrentable Verbindungen weiter betreiben, egal ob uns das was bringt oder nicht. So. Wir haben nicht mehr wirklich eine freie Trassenwahl. Ne? Also wenn jetzt irgendein Verkehrsunternehmen ankommt und sagt, ich möchte aber bitte nicht zur Taktminute fahren, dann müssen wir sagen, ja, es passt aber nicht ins Gesamtsystem. Tschüss, geht halt nicht. So. Und damit haben wir natürlich eine Einschränkung und in der aktuellen Gesetzgebung wäre das ein Problem. Außerdem, wir planen einmal so einen Taktknoten eigentlich und ab dann wird Optimieren sehr, sehr schwierig, weil ich muss dann eine Fahrzeitverkürzung von irgendwie nur 3 Minuten oder 5 Minuten oder 10 Minuten bringt mir gar nichts. Ich muss, wenn das Ding einmal in den Taktfahrplan gepasst hat, muss ich es ja gleich um eine halbe bis eigentlich eine ganze Stunde schneller bekommen. Und eine Fahrzeit um eine Stunde zu reduzieren, ist echt aufwendig. Also dafür brauche ich wirklich, wirklich viel Kohle. So. Und das ist vor allem ein Problem im Hochgeschwindigkeitsverkehr. So, jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt so einen Taktfahrplan hier. Genau, wir haben irgendwie 5 Knoten und jetzt haben wir dabei folgende Herausforderung. Wir haben eine Linie, die von D nach B, über B nach C fährt und die schneidet sich im Knoten B mit der Linie, die von A nach B nach F fährt. Das heißt, ich muss da irgendwie meine Knoten einmischen. Ich habe Fahrzeiten, die irgendwie genau nicht in den Taktfahrplan reißen, weil 62 Minuten ist wirklich doof. Die Linie hier ist echt zu schnell, um wirklich in den Taktfahrplan zu passen, ne? Also ich muss die eigentlich auf 90 Minuten strecken, das heißt, das Ding ist 20 Minuten langsamer, als es sein könnte, dann wird das der PKW eigentlich auch interessant für den Reisenden. Ich habe am Knoten E zum Beispiel, kann ich nur mit einem Halbknoten, mit einem Halbtakt fahren, ne? Das Ding liegt irgendwie genau zwischen 2 Knoten und dann habe ich halt sogenannte Halbknoten. Und sagen wir, am Knoten F, D habe ich noch nicht mal genug Gleise, um das Ganze zu steuern. So, und die Idee beim integralen Taktfahrplan ist, wir müssen unsere Infrastruktur erst entwickeln, nachdem wir einen Fahrplan entwickelt haben. Und das heißt halt unter Umständen, dass wir sehr, sehr viel Geld in sehr, sehr kleine Verbesserungen stecken, weil wir damit das große Ganze erreichen wollen. So, wie sieht sowas aus mit Fahrstraßenkonflikten? Ich habe es hier mal grob angesetzt, wenn ich jetzt eine Linie habe, die von A über B nach F fährt, ich bin hier am Knoten B, dann muss die einmal von unten links nach oben rechts und wenn ich gleichzeitig eine Linie habe, von D über B nach C fährt, irgendwo werden die eine Kollision haben oder werden einen Konflikt haben und entweder ich schaffe es, die Zeiten so ein bisschen zu verstrecken, das wird dann wieder im Taktfahrplan ein bisschen mies, oder ich muss halt irgendwie Überwerfungsbauwerke bauen, das heißt, ich baue hier Brücken oder Tunnel. Brücken und Tunnel sind die beiden Sachen, die am teuersten sind zu bauen. Gewonnen. Sehr schön. Das Ganze wird besonders schlimm bei Kopfbahnhöfen übrigens. Das ist eine Riesenkatastrophe. Genau. Wenn meine Fahrzeiten irgendwie zu kurz oder zu lang werden, ja, ich kann versuchen, die zu drücken. Heißt, ich muss eben mehr Infrastruktur bauen. Ich kann andere Fahrzeuge einsetzen. Ne? Fahrzeuge mit Neigetechnik ist zum Beispiel eine Lösung, die man in der Schweiz gerne gemacht hat, weil das echt billiger ist, als die Infrastruktur zu verbessern. Ich kann natürlich die Infrastruktur verbessern, so indem ich Neubaustrecken baue oder die Strecken ausbaue. Ich kann die Taktzeit senken, wenn ich nämlich, je kleiner meine Taktzeit ist, desto feiner kann ich sowas justieren, desto besser sind meine Schritte, die ich gehen kann. Heißt aber auch, ich brauche noch mehr Reisende, die mitfahren, weil ich brauche ja noch mehr Züge. Ich muss ja zu jeder Taktzeit fahren und das ja, wird auch irgendwie nicht ganz zielführend. Ich kann natürlich sagen, ich halte weniger, ne? Also Halte sind mit die Sachen, die zum meisten Zeit kosten. Genau. Zum Problem kann sein, Knotenposition, ne? Wenn ich hier so einen Knoten E habe, der liegt halt so, dass es nicht sinnvoll ist, da einen Vollknoten rauszumachen. Ja, ist vor allem ein Problem in sehr, sehr eng bebauten Gebieten, zum Beispiel Köln-Bonn oder auch Rhein-Main. Da muss ich mich halt entscheiden, was meine Taktknoten sind. Und ich kann davon ausgehen, dass die anderen Städte, die es nicht geworden sind, mich richtig kacke finden. Damit muss ich halt leben. Genau, im Regelfall ignoriert man solche Probleme dann einfach, weil wenn ich da nicht noch andere Linien dran habe, dann stört mich das auch nicht gar nicht weiter, ob die da zu Viertel nach und halb und Viertel vorfahren. So, ich kann natürlich diesen Knoten verlegen, ne, dann komme ich wieder in den richtigen Taktfahrplan, dann muss ich aber entweder eine Stadt verlegen, das ist echt aufwendig, oder einfach einen anderen Knoten wählen, das ist die einfache Variante. Ich kann aber auch sagen, ich mache eben, wie gesagt, einen häufigen Taktung und dann passt es ganz plötzlich wieder. Heißt aber, ich brauche sehr viel mehr Fahrzeuge. So, jetzt kann einfach eine Herausforderung sein, dass wir zu lange Umstiegszeiten haben. Also hier mal ganz vereinfacht dargestellt. Ich habe einen Knoten D, da muss ich über einen Bahnsteig laufen und das dauert ewig lang. So, und wenn ich das tun will, dann brauche ich halt, ich habe eine gewisse maximale Zeit, die ich brauche. Und ihr müsst dabei bedenken, diese Zeit ist nicht das, was ein gesunder 25-Jähriger im Sprint erreichen kann. Sondern diese Zeit muss jemand auch mit 65 Jahren und dem einen oder anderen körperlichen Problem noch erreichen können. Sonst bringt das Ganze nichts. Sonst muss man nämlich auf den nächsten Takt warten, habe ich eine halbe Stunde Umstiegszeit und nichts gewonnen. Oder eine Stunde. Heißt auch, meine Bahnhöfe müssen darauf optimiert sein. Also tatsächlich gehört zu Taktfahrplänen oder zu integralen Taktfahrplänen meistens, dass man auch Reisenwege neu baut oder Fahrzeuge optimiert, zum Beispiel mehr Türen einbaut. Ne? Man kann versuchen, Türblockaden zu verändern. Ebenerdiges Einsteigen ist damit ein Thema. Damit kann man sowas optimieren. Eben natürlich auch, welche Bahnsteige benutzt man. Ne? Also wenn ich nur umsteigen muss von dem einen Gleis des Bahnsteigs auf das andere Gleis des Bahnsteigs, dann geht es schneller, als wenn ich noch durch die Unterführung, einmal durch weit, weil ich muss ja rechnen, von der letzten Tür, die am weitesten entfernt von der Unterführung ist, bis zum Ziel. Und das kann echt lang sein. Ne? So ein Zug ist nicht 2 Meter lang, sondern ein bisschen länger. So. Wie gesagt, ich kann Türen, Fahrzeug optimieren, dass die Türen schneller zugehen oder sowas. Ich kann ein Problem haben, dass ich zu wenig Gleise habe. Hier zum Beispiel bei Kopfbahnhöfen ist das gerne ein Thema, dass nicht genug Gleise da sein, in dem Fall da sind. Was kann ich da lösen? Naja, ich habe hier vor allem das Problem, ich habe zwar theoretisch genug Gleise, aber ich kann einige Gleise nur für bestimmte Relationen nutzen. Ne? Also Gleis 1 zum Beispiel, da komme ich aus E gar nicht hin. So, ich halt muss dafür, also müsste dafür neue Weichen einbauen. Weichen sind teuer. Aber das sind Investitionen, die ich ja machen muss. Also man sieht dann, Investitionen in dieses ganze System werden sehr, sehr viel subtiler und man fragt sich, hä, wir bauen doch gar keine neue Strecke. Warum gebe ich jetzt 20 Millionen dafür aus, oder wenn es reicht, für so eine komische Maßnahme? Das ist tatsächlich, um genau diese 2 Minuten rauszuholen. Und diese 2 Minuten sind es vielleicht wert. So. Genau. Was haben wir jetzt gelernt über so einen Inkontakt-Fahrplan? Fahrplan first, Infrastruktur second. Also wir machen erst uns Gedanken über den Fahrplan, den wir haben wollen, machen danach die Infrastruktur. Wir synchronisieren die Umstiege, heißt, wir brauchen mehr Ressourcen und wir verbessern aber die Reisendenzeit, nicht die Fahrzeit. Ne? Also wir reduzieren die Zeit, die der Reisende braucht für die ganze Strecke. Das Ganze ist ein sehr stabiler Aufbau. Wenn ich es einmal aufgebaut habe, dann ist es sehr schwer, das noch weiter zu optimieren. Und wenn ich Abweichungen davon haben möchte, zum Beispiel mit Güterzügen oder mit Sprinterverkehren oder noch privatwirtschaftlicher Verkehr, der hier zwischendrin fährt, dann muss ich ja entweder von vornherein Platz lassen und die müssen diese Plätze nutzen, oder es geht halt nicht. So. Schauen Sie mal an, noch kurz an, was da Vergleich gibt. Dieses Land kennt ihr, das ist die Schweiz, und das ist so das Beispiel, was man immer bringt, wenn man über integrale Taktfahrpläne redet. Tatsächlich, den ersten integralen Taktfahrplan, den man so kennt, wurde in den Niederlanden im Fernverkehr eingeführt. Das ist aber nicht so bekannt. Bekannt ist irgendwie die Schweiz da mehr. In Deutschland gibt es vor allem im Nahverkehr. Drei-Löwen-Takt ist so ein Ding. Der Rheinland-Pfalz-Takt, meistens organisiert von irgendwie einem Auftragträger, der den Regionalverkehr organisiert. Der Integral-Takt-Fahrplan in der Schweiz war, hieß als Projekt Bahn 2000, so, und damit ist man auch reingegangen und hat gesagt, wir wollen unsere Reisezeiten optimieren. Und hier sieht man so den ersten Schritt davon, wie das Ganze angefangen hat, mit eben Taktknoten in Bern, Olten, Zürich und so. Und davon gibt es jetzt verschiedene Zwischenstufen, man hat immer weiter die Infrastruktur und die Fahrzeuge erweitert. Und ihr seht, das Ganze muss in mehreren Etappen über insgesamt 30 Jahre gestreckt werden, selbst in so einem kleinen Land wie der Schweiz, weil es einfach enorm aufwendig ist. Und dazu kommt, die Schweiz hat auch noch eine geeignete Topologie dafür. Man würde jetzt sagen, hey, die Schweiz mit den ganzen Bergen. Ja, aber in der Schweiz leben ja nicht so viele Menschen in Bergen. Die meisten Menschen in der Schweiz leben im Flachland. Und das ist eine schöne Linie. Das ist einfach optimiert darauf. Und die Leute, in der Bergenregion leben, die leben in den Tälern davon. Also das ist noch viel einfacher. Ich kann nämlich nur eine Linie legen, die entlang des Tals geht. Und schon habe ich die Leute alle angebunden. Weil ich brauche ja meistens gar keine Anbindung bis auf irgendwie die Zugspitze oben drauf. So. Außerdem, was in der Schweiz nicht gibt, ist ein offener Netzzugang. Also ich kann nicht in die Schweiz gehen und sagen, ich hätte gerne folgende Trassen. Ich möchte gerne dann fahren. Sagt die Schweiz, ja, passt halt uns nicht. Fahr halt wann anders. So, das können wir in Deutschland mit der aktuellen Gesetzgebung halt nicht. Dazu ein schönes Zitat vom CEO der SBB. Hat er neulich im Spiegel gesagt, Vincent Ducron. Wenn wir den Markt öffnen, sinkt die Pünktlichkeit in der Schweiz unter 90%. Und das ist in der Schweiz halt nicht akzeptabel. Und deswegen ist der Markt geschlossen. So, wir gehen aber kurz auf den deutschen Takt ein. Man hat sich da ein bisschen ausgedacht, wie man sowas machen möchte. Sie wissen, dazu gibt es diese Studien. Das geht über einen extrem langen Zeitraum, über den wir reden. Und wir reden darüber, dass wir da sehr, sehr, sehr viel Geld reinstecken wollen. Und das Ganze, ich glaube, wenn ich in Rente bin, ist es noch nicht fertig. Und ich habe jetzt nicht, also das dauert noch einen Moment, fürchte ich. Genau, die Grafik hier ist so der Zielausbau mit der Umsetzung langfristiger Maßnahmen, ist es genannt. Der deutsche Takt soll auch übrigens nicht mal ein klassischer Integraltaktfahrplan sein, weil man sagt, das ist gar nicht möglich, einen Taktfahrplan so integral zu bauen in Deutschland. Weil wir Probleme mit Zuläufen haben. Wir haben so viele Kopfbahnhöfe mit diesen engen Zuläufen, das ist super teuer und super aufwendig, das zu machen, also lassen wir es lieber. Die Idee dabei ist im Wesentlichen, wir können aus 2 Linien eine machen. Ne? Wenn ich 2 Linien von 120 Minuten habe, dann kann ich die auf einem Kernlauf zum Takt von 60 Minuten reduzieren und kriege damit schon eine ganze Menge Verbesserungen hin. Ja, im Wesentlichen überlegt man, von Basel aus auszugehen, weil Basel ist ja ein Taktknoten in der Schweiz und sich von da aus dann quasi hochzuentwickeln. Der wichtige Punkt ist aber, im Gegensatz zur Schweiz haben wir einen polyzentrischen Aufbau. Ne? Wir haben hier 76 Großstädte mit über 100.000 Einwohner. Das gibt's in der Schweiz so nicht. Und nur wenige davon leben, haben auch diesen Abstand, dass der wirklich relevant wäre. Ne? Also man muss schon sagen, wenn wir uns gleich das anschauen, dann ist das halt einfach ein anderer städtischer Aufbau. Genau. Kommen kurz, ich sehe schon, ich bin etwas, habe mir das länger gebraucht, als ich dachte, schade. Wir kommen kurz zu dem, was die Situation in Deutschland ist. Wir haben in Deutschland eine Trennung von Infrastruktur und Betrieb. Wenn wir jetzt die Forderung haben, wir müssen die DB aufspalten, was politisch immer gerne gefordert wird, dann macht das ehrlich gesagt auch nur alles komplizierter. Ne? Also es gibt zwar in der Schweiz auch mehrere Infrastrukturunternehmen, aber die sind mehr als Zubringer und Abgänger organisiert. So, und wenn ich je komplexierter ich dieses System mache, desto schwerer wird es umzusetzen. Wir haben in Deutschland einen eigenwirtschaftlichen Fernverkehr. Ne? Also die Politik möchte eigentlich, dass wir Geld verdienen mit unserem Fernverkehr. Und möchte aber trotzdem irgendwie dabei sein. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir schaffen die Familienreservierung ab, gibt es einen riesen Aufschrei. Aber vorher hat man uns gedacht, bitte macht das so, dass es Geld einbringt. Also das sind irgendwie widersprüchliche Vorgaben. So. Und da finde ich, müssen wir uns als gesamte Bevölkerung überlegen, was wollen wir eigentlich für eine Bahn? Und davon müssen wir ableiten, was das braucht. Denn was es vor allem braucht, ist eine langfristige Finanzierung, sonst haben wir keine Chance. Die Eisenbahn ist ein sehr, sehr ressourcenintensives Spiel. Und wenn wir irgendwie dabei vorankommen, brauchen wir einfach große, große Mengen Geld. Genau. Ich gucke mal, ob ich noch kurz was hier vergessen habe. Ich glaube, der wesentliche Punkt, vielleicht ein paar Probleme, die wir in Deutschland da haben, zum Beispiel mit dem bekannten Stuttgart 21, das ist ja schon immer so ein schönes Reizthema. Die Strecke zwischen Stuttgart und zwischen Mannheim und Karlsruhe hat zum Beispiel 22 Minuten, das ist für so einen Taktfahrplan total super, halbe Stunde, top. Stuttgart nach Mannheim braucht 36 Minuten. So, 36 Minuten ist genau die Zeit, die wir nicht haben wollen. Heißt, entweder ich muss eine Stunde fahren zwischen Mannheim und Stuttgart, das ist furchtbar uninteressant, oder ich muss diese Zeit um 6 Minuten oder eigentlich 8 Minuten reduzieren, und wir wissen, das geht nicht. Oder ist sehr, sehr teuer, weil das ist schon eine Neubaustrecke. Also da ist schon viel gemacht worden, um schnell fahren zu können. Der wichtige Punkt ist, wir können nicht gleichzeitig als Deutsche Bahn oder in Deutschland eine Konkurrenz bauen zum PKW, was in der Schweiz ist, und eine Konkurrenz bauen zum Flugzeug, wie es Frankreich macht. In Frankreich haben wir einen sehr, sehr schwachen Regionalverkehr und einen sehr, sehr guten Fernverkehr mit eigenen Trassen. Beides zusammen geht auf einem Netz einfach nicht. Und entweder ich habe genug Geld, 2 Netze zu bauen, dann hätte ich es gern gesehen, oder ich muss es halt lassen. Und dann ist es halt dauert vielleicht halt auch mal wieder 6 Stunden von Frankfurt nach Berlin und nicht mehr nur 4 oder 5. Und ich weiß nicht, ob wir das wollen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, wenn wir so einen integralen Taktfahrplan wollen oder machen wollen. Was ist eigentlich unser Ziel als Gesellschaft? Was wollen wir mit der Bahn? Was wollen wir damit reduzieren? Und ich fürchte, diese Diskussion ist noch nicht wirklich gelaufen. Vielen Dank. Ich habe das lange gebraucht. Und vielleicht kriegen wir noch 1, 2 Fragen hin, bevor die Leute das Closing reinkommt. Und Dankeschön.
Anfängerfrage, habe ich das richtig verstanden, dass das Integral Taktfahrplan bedeutet, dass die Züge sich quasi immer an den Bahnhöfen treffen zum Takt?
Genau. Okay. Also einen Taktknoten, genau, nicht an jedem Bahnhof, sondern an den Knoten, die wir dafür designieren, das sind Taktknoten, da versuchen wir, dass sich alle Züge treffen, damit wir schnell umsteigen können.
Wie funktioniert das dann mit Fernverkehrslinien, wo es nur 1 oder 2 Zugpaare pro Tag gibt? Nehmen wir jetzt mal Wiesbaden-Köln oder an die Ostsee?
Die gibt es da nicht. Das ist ganz einfach. Entweder ich fahre diesen Zug den ganzen Tag mit allen wirtschaftlichen Folgen und fahre diesen Zug halt wirklich oft und verliere dabei viel Geld, oder ich stelle die Linie ein. Der Punkt ist, ich brauche sie vielleicht auch gar nicht, weil ich kann ja umsteigen. Also ne, wir haben aktuell dann vielleicht Direktfahrten, die man dann so nicht mehr haben wird oder haben könnte. Eben der deutsche Takt sagt, wir versuchen das durch Flügeln von Linien, also dass wir eben Linien an einem Standort auftrennen, und dann fährt alle 2 Stunden einer nach da und alle 2 Stunden nach da, gemeinsam fahren sie alle Stunde über eine gemeinsame Linie. Also so einzelne Zugfahrten, auch zum Beispiel nach Konstanz runter, so ein Schwarzwald-Express, der fährt irgendwie 2-mal die Woche, das gibt es dann halt nicht. So, ist die Frage, ob wir das haben wollen. Alles klar, da ist noch was. Sorry.
Wie wird das denn zusammenspielen mit regionalen Taktfahrplänen? Also viele Bundesländer haben ja schon einen eigenen integralen Taktfahrplan. Kann ich dann vom RE in den ICE umsteigen oder nicht?
Wenn ich es gut mache, baue ich den Taktfahrplan natürlich so, dass sie sich an denselben Taktknoten schneiden oder zumindest an ähnlichen und dann passt es. Heißt aber natürlich, ich brauche an diesem Knoten Infrastruktur für sowohl Fern- als auch Nahverkehr und dann habe ich natürlich ein Problem. Alles klar. Dann sehe ich keine Magen. Vielen Dank und jetzt glaube ich gleich weiter mit dem Closing.